Während meinem Bachelor hatte ich das Privileg, einmal ein Auslandssemester zu machen. Wir hatten eine Partneruniversität in Australien. Und nachdem wir das ganze Lernen hinter uns gelassen hatten, haben zwei Freunde und ich gesagt, boah, jetzt sind wir in diesem Land, wir müssen unbedingt irgendwie noch das Land sehen und haben versucht, ein Campervan zu mieten. Die sind gar nicht so billig und deshalb haben wir uns auf einen sogenannten Relocation Deal eingelassen. Der funktioniert so, du kriegst ihn quasi gratis, einen Campervan, musst ihn aber in einer bestimmten Zeit, wir waren an der Westküste, von der West- zur Ostküste bringen. 7 Tage hatten wir. Australien ist groß und wir dachten, aber das ist eine super Idee. Und wir sind losgefahren und haben uns erstmal sehr viel Zeit einfach an der Küste aufgehalten, einfach weil wir es so nice fanden, diese Möglichkeit zu haben. Sind dann aber abgebogen ins Outback rein und fahren und fahren und fahren und irgendwann hört die Teerstraße einfach auf und ein wüstiger, löchriger, holpriger Sandweg fängt an. Und ein fettes, rotes Schild steht vor uns, da steht Warning, 500 Kilometers, no fuel. Also wir sind erstmal stehen geblieben und dachten so, okay, krass, daran haben wir gar nicht gerechnet, vor allem weil der Händler uns noch gesagt hat, ihr sollt nicht auf Dirt Road fahren, der Campervan ist nicht dafür gemacht. So, jetzt hatten wir aber schon einige Tage verbraucht. Wir stehen vor diesem Schild, müssen kurz mal durchdenken, so, haben wir überhaupt genug Wasser, haben wir überhaupt genug Benzin und hält unser Campervan das überhaupt aus? Und so mussten wir kurz nachdenken. Wir waren erstmal ein bisschen gesetzt und dachten so, sollen wir nochmal umkehren? Aber auch das würde viel zu lange dauern. Also wir hätten einen ganzen Weg zurück an der Küste im Highway entlang, um dann irgendwann an der Ostküste anzukommen. Wir mussten also die Kosten sehr gut überschlagen, ob wir diesen schwierigen Weg beschreiten sollten. Und in ganz ähnlicher Weise kommen wir heute in der Bergpredigt zu einem sehr ungemütlichen Punkt, zu einem sehr ähnlichen Punkt. Jesus stellt uns in gewisser Weise ein fettes, rotes Warnschild vor uns und sagt uns, überschlag die Kosten, treff eine Entscheidung. Bevor du weiterfährst, denk erst mal gut nach, ob du diesen Weg gehen kannst. Weiterfahren ohne eine Entscheidung, ohne eine formelle Entscheidung, ist bereits eine Entscheidung. Ja, wie wir da standen, gab es keinen, ja, wir bleiben einfach mal stehen. Auch das war eine Entscheidung. Unsere Zeit ist abgelaufen. Und so stellt uns auch Jesus vor einen sehr starken Kontrast. Zwei Wege, eine Entscheidung. Nur geht es bei dem Weg, über den Jesus in Matthäus 7 zum Ende der Bergpredigt spricht, nicht um irgendwelche Wege durch Australien, sondern es geht um deinen ganz persönlichen Lebensweg. Deinen ganz persönlichen Lebensweg. Es geht um die Frage nach Leben oder Tod. Wohin führt dein persönlicher Lebensweg? Und das ist ein ernstes Thema und ernste Worte von Jesus. Und deshalb möchte ich mit uns nochmal gemeinsam beten, bevor wir uns den Text in Matthäus 7, Vers 13 anschauen. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deine ernsten Warnungen, die wir auch immer wieder darin finden. Danke, dass du nichts beschönigst, nichts beschweigst, sondern dass du uns genau zeigst, in welcher Lage wir sind, Herr. Und so bitte ich dich auch für uns heute, dass du uns die Augen auftust für unser Leben, dass wir einen ehrlichen, ernsten Blick auf unser Leben bekommen im Licht deines Wortes, Herr. Und dass es für uns gilt, ob wir schon mit dir lang unterwegs sind oder dich noch gar nicht so gut kennen, Herr. Bitte sprich zu uns heute. Amen. Ihr dürft aufschlagen, Matthäus 7. Wir haben heute zwei Verse, einmal den Vers 13 und den 14. Vers 14. Dort heißt es, geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zu Verdammnis führt und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt und wenige sind es, die ihn finden. Soweit der Text für heute. Also mit diesen Versen kommt Jesus jetzt zum Ende von der Bergpredigt. Er gibt uns keine neuen Lehren mehr, sondern er gibt uns Warnungen. Also nachdem er auf vielerlei Weise zu seinen Zuhörern vielerlei Weise unterrichtet hat, ein gerechtes und ein Gott wohlgefälliges Leben zu leben und was das eigentlich genau bedeutet vor Gott, fordert er jetzt eine klare Reaktion von seinen Zuhörern. Er ruft sie auf, durch die enge Pforte zu gehen. Er ruft sie auf, gehorsam zu sein. Ja, nicht nur das alles zu hören, was Jesus so sagt, ja, ganz interessant. Nein, er sagt, seid nicht nur Hörer, sondern tut es auch. Also wer bis jetzt vielleicht irgendwie in der Volksmenge stand und zugehört hat, was Jesus zu sagen hatte und gedacht hatte, so, ja, das ist ganz interessant, was Jesus sagt, habe ich so noch nie gehört. Es scheint auch jemand zu sein, der wie mit Vollmacht predigt, Wahnsinn. Den holt Jesus jetzt einfach mal raus und sagt, er holt ihn raus aus seiner Passivität, ich tue ihr mal ganz unbeholfen, mal ganz distanziert zuhören. Nein, Jesus will eine Reaktion. Wir haben von einem One-Bookshop gebetet und ich möchte kurz eine kleine Geschichte erzählen. Vor einigen Tagen hatten wir ein kleines evangelistisches Event, die Art and Faith Night, wer da war, erinnert sich. Und einige Leute sind vorbeigekommen, so auch zwei ältere Männer, die haben aus der Distanz ein bisschen so reingeguckt und geguckt, so, okay, was ist das, was ist das für ein Laden, was geht da ab? Ich bin kurz auf sie zugegangen, haben kurz einfach gesprochen über den christlichen Glauben und sie meinten, wie so viele in unserer Gesellschaft heute, ja, das, was Jesus so zu sagen hat, also das mit diesem, ja, man soll das tun für andere, was man auch von denen erwartet, ja, das ist ja ein ganz nützliches Prinzip, da kann man sich schon dran halten, vor allem auch andere, das kann man auch gut seinen Kindern weitergeben, aber an Gott glauben wir nicht. Also was sie aus der Bergpredigt von Jesus gemacht haben, ist, hey, das sind gute Richtlinien, wie wir auf dem breiten Weg weitergehen können, wie wir schön geordnet auf dem breiten Weg weitergehen. Aber Jesus gibt hier keine Anweisungen, wie ihr ein bisschen besser oder ein bisschen geordneter auf diesem Weg weitergeht. Er sagt, geht überhaupt nicht weiter, kehrt um von diesem breiten Weg, verlasst diesen Weg. Denn ich sage euch ganz klar, wohin dieser breite Weg führt. Er führt zur Verdammnis. Und diesen Weg will er, dass die Menschen verlassen. Kehrt um von dem breiten Weg, wo Menschen ihre eigene Gerechtigkeit aufrichten, selber sagen, hey, ich bin der Maßstab, ich weiß für mich selber ganz genau, was gerecht ist und was gut ist. Er sagt, nein, kehrt auf den schmalen Weg und folgt Gottes Gerechtigkeit. Ich zeige euch den wahren gerechten Weg. Kehrt um und sucht die enge Pforte, denn nur der schmale Weg führt letztendlich zum Leben. Also Jesus fordert von uns eine Entscheidung. Er lässt keine neutrale Position zu. Entweder du gehst den einen Weg weiter, du bist dann vielleicht in Begleitung von sehr vielen Menschen. Ja, das sagt er ist breit, er ist bequem, ist ein großes Tor, aber die Straße führt Richtung Verdammnis. Oder du kehrst um, verlässt den breiten Weg, machst dich auf zu diesem schmalen, zu diesem beengten Weg und da sind nur wenige unterwegs, aber er führt zum Leben. Und Jesus lässt seine Zuhörer nichts im Ungewissen, wohin diese beiden Wege führen und auch nicht darüber, welche Art von Reise es sein wird. Ja, der eine Weg, der sieht erstmal sehr nach Leben aus. Da geht's ab, da sind viele Leute, aber er führt zum Tod. Und der andere Weg sieht erstmal eher nach Tod aus. Klein, schmal, da ist niemand, da ist nichts los, aber er führt zum Leben. Was ein Kontrast. Der Weg der Gerechtigkeit sieht erstmal vielleicht genauso aus wie dieser wüstige, löchrige, wie diese Straße durchs Outback in Australien, doch mit einem ganz großen Schild, hier geht's Richtung Leben. Der Weg der Gerechten fordert manchmal viel ab von uns. Wenn wir zurückdenken an, was wir die letzten Wochen abends gehört haben, da hat Jesus so Dinge gesagt wie Liebe zu Feinden haben. Er hat so Dinge gesagt wie, reiß lieber dein Auge raus, als dass du der Sünde nachgibst. Er spricht vom, du sollst Almosen geben ohne Anerkennung, ohne dass es irgendjemand sieht. Ja, er spricht davon, radikal treu zu sein in der Ehe. Ja, nicht mal in seinen Gedanken oder mit seinen Augen fremd zu gehen. Er spricht von radikaler Ehrlichkeit, euer Ja soll ein Ja sein. Und er spricht von absoluter Abhängigkeit zu Gott, ihm zu vertrauen, sich nicht zu sorgen, was der morgige Tag bringt und zu ihm zu kommen im stillen Gebet. Und selbst von Verfolgung spricht er, die wir auf diesen schmalen, beengten Weg erleben können. Und trotzdem bleibt sein Aufruf klar bestehen. Geh ein durch die enge Pforte. Lasst uns gemeinsam ein bisschen tiefer eintauchen in dieses Bild von der engen Pforte, die Jesus hier gebraucht, um ein bisschen zu verstehen, mit was wir es hier zu tun haben, mit was wir rechnen müssen auf diesem schmalen Weg. Vielleicht denkst du bei enger Pforte erstmal an dein Grundstück, wo ein Gartentor ist zu deinem Zaun. In dem Kontext von Jesus war es wahrscheinlich vielmehr eine Stadt, die man vor Augen hatte. Eine Stadt hatte Tore. Jerusalem als die große Stadt, wo Jesus unterwegs war, die hatte ein riesiges Eingangstor, also ein riesiges Tor. Und auch in der Stadt viele Wege, manche groß, manche sehr klein, manche sehr verwinkelt und manche sehr kleine Tore, und die zu Seitengassen führen. Ja, also haltet euch das ein bisschen vor Augen, bevor wir darüber nachdenken, was mit diesem schmalen Tor zu tun hat. Ja, vielleicht hilft uns darüber nachzudenken, dass man nach schmalen Toren im Vergleich zu diesem großen Stadttor Jerusalem vielleicht erstmal suchen muss. Vielleicht erstmal gar nicht so klar ist, wo das genau ist. Vielleicht brauchen wir Wegweisung zu diesem schmalen Tor. Vielleicht haben wir auch Angst, dass wir uns verlieren auf diesem Weg, dass wir, wie es in so einer Altstadt manchmal ist, dass man auf kleinen Gassen in die Irre geht. Vielleicht brauchen wir Wegweisung. Also vielleicht erfordert dieser Weg eine klare Intention, sich klar aufzumachen zu diesem kleinen Tor. Vielleicht braucht dieser Weg Unterweisung von guten Lehrern, von Gottes Wort. Ja, um durch so eine enge Pforte, wenn wir uns hier vorstellen, hindurchzugehen, könnte man auch davon ausgehen, dass man sich bücken muss, dass man sich vielleicht klein machen muss. Ganz anders wie bei der großen Pforte, wo die Menschen in Scharen vielleicht mit ihrer Kutsche hindurchfahren. Eine kleine Pforte ist klein, man muss sich bücken. Und vielleicht ist genau das auch, was Jesus damit ausdrücken will. Man muss sich vor Gott klein machen, man muss Demut haben. Wenn die Pforte eng ist, muss man vielleicht auch Dinge zurücklassen. Man kann nicht seine ganzen Schätze, die man so angesammelt hat, mit hineinnehmen. Dafür ist kein Platz. Dafür ist Platz in der großen Pforte. Da kannst du das tun, aber nicht auf dem Weg durch die enge Pforte. Ja, die Bibel spricht immer wieder davon, dass wir die Welt zurücklassen müssen, wenn wir zu Jesus kommen. Dass wir unseren alten Menschen zurücklassen müssen. Dinge ablegen. Ja, man bedenkt auch an den reichen Jüngling, der sehr, sehr viele Besitztümer hat und zu dem Jesus sagt, verkaufe alles, was du hast. Damit kommst du nicht durch. Bei einer engen Pforte muss man höchstwahrscheinlich auch einzeln durchgehen. Ja, es ist nichts, wo man einfach hinterherläuft und alle gehen gleichzeitig. Es scheint ein Weg zu sein, in dem man die breite Masse hinter sich lassen muss. Vielleicht manchmal sich so anfühlt, als wäre es ein sehr einsamer Weg. Das sind alles Gedanken zu der engen Pforte. Wir wollen aber nicht da stehen bleiben, sondern uns weiter mit diesem Bild beschäftigen. Denn es ist ein Bild, das die Bibel selbst zahlreichen Male in der Heilsgeschichte hindurch verwendet. Also Jesus greift auf eine Symbolik, greift darauf zurück, die wir schon früher sehen in der Geschichte. Das erste Mal, wo wir in der Bibel von einem Weg lesen, ist tatsächlich kurz nach dem Sündenfall. Adam und Eva hatten gesündigt, Gott hat sie verstoßen aus dem Garten Eden, und auf diesem Weg zum Garten Eden stand nun ein Cherubim und ein flammendes Schwert, und der Weg war versperrt. Der Weg zurück zum Baum des Lebens war versperrt. Und die Frage seitdem für die Menschen ist, gibt es eigentlich noch einen Weg zurück zu Gott? Oder bleibt er für alle Ewigkeit versperrt? Und durch die Bibel hindurch lehrt Gott die Menschen, ja, es gibt einen Weg zurück. Aber er ist schmal und er ist schwer und nur wenige sind es, die ihn finden. Wir sehen das bei Noah, bevor die Sintflut hereinbrach, stand das Tor zur Arche offen. Aber nur wenige, nur Noah und seine Familie, gingen durch das rettende Tor in die Arche, um Schutz zu suchen, und Gott verschloss hinter ihm die Tür. Und sie machten sich auf einen beschwerlichen Weg über die Wasser hin zum rettenden Ufer. Dann bei Lot, als Sodom und Gomorra, als die zwei Engel, als die zu Lot kamen, in sein Haus, kommen die Männer der Stadt und wollen sich an den Gästen vergreifen. Lot steht vor der Tür und sagt so, nein, nein, tut das nicht. Aber sie wollen nicht hören. Und dann greift der Engel, die Engel Lot, ziehen ihn herein, schließen die Tür zu. Und wenig später kommt Gericht. Und die Engel leiten Lot auf einen Weg aus der Stadt raus zu einer rettenden Stadt hin. Zu einer sicheren Stadt. Auch beim Auszug von Israel aus Ägypten sehen wir das, ja. Sie sind gerade ausgezogen. Die Ägypter sitzen ihnen noch im Nacken. Sie sind vor dem Roten Meer, einer scheinbaren Sackgasse. Doch auch dort bereitet Gott einen Weg. Er bereitet ein Tor. Er bereitet einen Weg durch das Rote Meer hindurch. Und hinter ihnen schließt er das Tor. Und die Wassermassen strömen ein auf die Ägypter und sie sterben. Und danach, auch da gehen sie einen schwierigen Weg durch die Wüste. Letztes Beispiel auch bei der Belagerung. Einige Zeit später, als sie schon im verheißenen Land sind, sehen wir dieses Bild. Babylon belagert Jerusalem. Und Jeremia spricht zu dem Volk, und das lese ich uns einfach kurz, und halte dieses Bild von den zwei Wegen im Matthäus-Evangelium mal im Hinterkopf. Dort sagt nämlich Jeremia in Kapitel 21, und zu diesem Volk sollst du sagen, so spricht der Herr, siehe, ich lege euch den Weg des Lebens vor und den Weg des Todes. Wer in dieser Stadt bleibt, der wird entweder durch Schwert oder vor Hunger oder an der Pest sterben. Wer aber hinausgeht zu den Chaldäern, das sind die Babylonier, überläuft, die euch belagern, der wird leben und sein Leben als Beute davontragen. Also wer Gott glaubte, der sollte die Stadt verlassen, der sollte durch das Tor der Stadt hinausgehen, die scheinbare Sicherheit, die die Stadt bietet, verlassen und im Vertrauen rausgehen und den schwierigen Weg durchs Exil in Babylon beschreiten. Wenn man all diese Beispiele in der Bibel anschaut, denke ich, werden mindestens zwei Muster deutlich. Zum einen, Gott ist es, der den Weg bereitet, der das Tor bereitet, ja, wo die Menschen immer wieder in einer Sackgasse sind und hilflos sind, wie am Meer oder vor der Sintflut oder vor der Belagerung. Dort schenkt Gott einen Ausweg. Ja, Gott ließ Noah die Arche bauen, Gott spaltet das Meer. Gott befiehlt Babylon, hey, die überlaufen, die sollen am Leben bleiben. Und das Zweite, das wir sehen, ist, es braucht irgendwie Glauben, es braucht Vertrauen, es braucht Gehorsam, um hindurchzugehen. Ja, im Glauben hin baut Noah die Arche und ging hinein. Im Glauben sollte sich Lot auch auf den Weg machen und nicht zurückschauen, sondern in die rettende Stadt gehen. Im Glauben und Gehorsam gingen sie aus Ägypten durch das Meer und machten sich auf durch die Wüste zum verheißenen Land. Ja, auch im Glauben und im Vertrauen und im Gehorsam sollten sie aus der belagerten Stadt hinausgehen zu den Babyloniern. Ja, ich denke, all diese Bilder, all diese Geschichten, die wir immer wieder im Alten Testament sehen, sollen uns letztendlich hinweisen auf den, der sich für uns auf den Weg gemacht hat. Wo kein Weg bei den Menschen war, wo der Weg versperrt war, wie wir ganz am Anfang gesehen haben beim Garten Eden, so wurde Gott selbst Mensch. Gott selbst bereitet einen Weg. Gott selbst wird Mensch in Jesus. Er ging den schmalen Weg voller Bedrängnis und doch führte sein Weg nicht zum Leben. Sein Weg führte zum Kreuz. Sein Weg führte zum Tod. Er ging den Weg der Verdammnis für uns, damit für uns die Pforte des Lebens geöffnet wird. Und so ist es, dass wir im Glauben durch Jesu Werk, durch die enge Pforte eintreten dürfen. Nicht aufgrund unserer Gerechtigkeit, sondern aufgrund seiner Gerechtigkeit. Und so können wir auch mutig herantreten zum Weg, der einst versperrt war, mit diesem Cherubin und dem flammenden Schwert, an dem man nicht vorbeikommt, und einstimmen mit dem, was David schon im Psalm 118 geschrieben hat, wo er sagt, tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und den Herrn preise. Dies ist das Tor des Herrn. Die Gerechten werden durch es eingehen. Ich danke dir, denn du hast mich erhört und wurdest mein Heil. Wer nachlesen will, das war Psalm 118, Vers 19 bis 21. Also wenn du noch nicht durch dieses enge Tor, durch diese enge Pforte eingegangen bist, dann lass dich heute dazu aufrufen. Es braucht eine Entscheidung. Jesus kommt auch zu dir und ruft dich, geh ein durch die enge Pforte. Und während dieses Bild von der Pforte uns die Notwendigkeit einer Entscheidung sehr deutlich macht, so ist dieses Bild vom schmalen und beengten Weg gleichzeitig ein Ausblick dessen, was uns auf diesem Weg erwartet, wenn wir Jesus nachfolgen. In der Apostelgeschichte warnt Paulus und Barnabas genau vor diesem engen Weg die frischgläubig Gewordenen, indem sie sagen, oder es darüber heißt, sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Viele Bedrängnisse, schmaler Weg. Oft gehen wir als Christen durch das Leben, denke ich, als wäre Bedrängnis nur so ein kurzer Moment. Ja, wir gehen auf schmalen Weg und sagen, boah, aber gleich sollte es wieder breit werden. Gleich sollte der Weg wieder ganz weit werden. Das ist irgendwie ein Missstand, dass es gerade eng ist, dass es gerade bedrängt ist. Ja, die Krankheit, die irgendwie nicht weggehen will, sagt, kann doch nicht sein. Sie müsste längst weg sein. Vielleicht der Beruf, den wir nicht bekommen oder der uns überhaupt nicht erfüllt. Andere Sehnsüchte, wie nach Partnerschaft oder Kindern. Dinge, nach denen wir sagen, boah, es fühlt sich so bedrängt gerade an. Es ist gerade so ein Krampf, den ich durchmache. Ich bin so frustriert. Es muss doch endlich wieder breiter werden. Ja, wenn man merkt, man muss unermüdlich gegen sein sündiges Fleisch jeden Tag wieder aufs Neue ankämpfen. Es reicht nicht, dass ich letzte Woche voll gut unterwegs war und gemerkt habe, boah, Jesus leitet mich durch. Nächste Woche muss ich schon wieder machen. Jesus sagt seinen Jüngern von Anfang an, der Weg ist schmal, man erlebt Bedrängnis, aber seid nicht überrascht davon. Deshalb lasst uns aufs Neue unseren Blick, der uns vielleicht manchmal verleitet, wieder auf den breiten Weg zu schauen, abwenden. Sagen, wir wollen nicht die ganze Zeit sehnsüchtig schauen, boah, was haben vielleicht andere Menschen, was ich nicht habe? Was könnte ich auf diesem verlockenden, breiten Weg alles genießen, was ich gerade nicht genießen kann? Sondern lasst uns stattdessen auf Jesus schauen, den Anfänger und auch Vollender unseres Glaubens. Lasst uns also auf das Ziel schauen, auf das Leben selbst, auf Jesus. Und ich denke, das verändert nicht nur unsere Erwartungshaltung. Bei ihm bekommen wir auch immer wieder neue Kraft und Stärke. Ja, wir haben das heute Morgen gehört. David war in einer Sackgasse, Ziklag, abgebrannt. Und wo er vielleicht mit seiner Weisheit, mit seiner Stärke gerade am Ende war, hat Gott erst gerade angefangen. Durch seinen Heiligen Geist leitet Jesus uns auf diesem schmalen Weg. Das ist eine große Zuversicht. Ja, wie es im Psalm 23 beschrieben wird, er führt uns wie ein guter Hirte immer wieder zu stillen Wassern, immer wieder zu grüner Weidefläche. Und selbst wenn es sich anfühlt wie das Tal des Todesschatten, so ist Jesus bei uns. Jesus ist bei dir auf diesem schmalen Weg. Und ich denke, es darf uns ein großer Trost sein, dass Jesus uns nicht nur aufruft, geh diesen schmalen Weg, sondern Jesus auch immer wieder sagt, ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Es gibt keinen Wegabschnitt, wo Jesus nicht selbst wäre. Ja, das ist vielleicht auch das Geheimnis von diesem schmalen Weg. Man geht ihn nicht alleine. Man geht ihn auch nicht aus eigener Kraft. Sondern man geht ihn in Kraft des Heiligen Geistes, geführt von unserem Herrn Jesus Christus. Ich möchte schließen mit Psalm 1. Weil ich denke, im Psalm 1 wird dieser Weg so wunderbar nochmal zum Ausdruck gebracht. Wo es heißt, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt. Nicht zu den Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Amen. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, du weißt um unsere Herzen Bescheid, Herr. Wie oft wollen wir keine klaren Entscheidungen treffen? Wollen uns nicht klar positionieren, sondern schieben Entscheidungen auf, Herr. Ich bitte dich, dass wir heute von diesem Text aufs Neue überführt werden, dass es gut ist, sich für dich zu entscheiden, auch wenn es erstmal gar nicht bequem aussieht, auch wenn es so scheint, als bringt es mir gar nichts. Und uns neu ausrichten, dass dieser Weg, den du für uns gegangen bist, dieser Weg, den du für uns bereitet hast, wirklich zum Leben führt, Herr. Danke, dass das nicht nur eine Verheißung ist, dass es in Ewigkeit so sein wird, sondern dass du auch versprichst, auf diesem Weg zu sein. Dass wir auch auf diesem Weg Leben haben dürfen, so wie der Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist, Herr. Und so bitte ich dich für uns als Gläubige auch, dass wir auf diesem Weg, wenn wir uns dürr fühlen, wenn es sich anfühlt, als ist eine Wüstenstraße, dass wir reichlich zehren dürfen von deiner Kraft, von deiner Liebe, von deiner Fürsorge, Herr, die im Verborgenen geschieht durch die Wurzeln, Herr. Danke für diese Verheißungen, danke für diesen Weg, den wir auch als Gemeinde zusammengehen dürfen. Und lass uns ein Licht sein für die, die noch zögern, diesen Weg zu gehen, Herr. Amen.